Ich werde gerade mit einem Beispiel einsteigen von der Corona-Zeit und bin mir bewusst, dass die ganze Zeit von dieser schwierigen Umgang mit dieser Krankheit und den Massnahmen und dem Staat, der eingegriffen hat, dass das nicht so ganz ohne ist, dass das nicht so ganz einfach ist. Ich habe die ganze Corona-Zeit als so zwischen BAG und den Freikirchen zu stehen, irgendwo zwischen erlebt. Wir haben ganz engen Kontakt gehabt zum BAG, zur Direktorin und deswegen auch die ganze Massnahmensituation für die Freikirchen halt begleitet. Und irgendwann habe ich im September 2021, also anderthalb Jahre nachdem die ganze Corona-Krise gestartet ist, eine Woche Ferien gehabt und wirklich genug von den Massnahmen. Aber gewusst, dass der Bundesrat nach meinen Ferien neue Massnahmen wird beschließen. Und zwar ist dann gerade mit der Zertifikatspflicht, dass man muss ein Zertifikat vorweisen, dass man in eine Vereinsversammlung oder in einen Gottesdienst eben darf gehen. Und wir haben zudem einen ganzen Katalog geschrieben gehabt, im Entwurf, noch nichts Fixes, wie man damit könnte umgehen. Und eine Woche Ferien. Ich habe trotzdem mein Handy mitgenommen und wandern im Emmental. Kommen wir in Bodenbad, dort hört die Welt auf. Also es gibt zwar gute Meränke zum Essen dort, aber es geht einfach nicht mehr weiter mit dem Auto von dort aus. Und dann bin ich vom Kämmeri-Bodenbad, kann man Schangnau laufen, über ins Entlebuch, in Sörenberg, dort über den Berg rüber. Und das ist so das Heimatgebiet von Niklaus Leuenberger, von dem Bauernführer, der im 17. Jahrhundert den grossen Bauernaufstand gegen Kanton Bern, also die Stadt Bern, damals geführt hat. Und das war eine riesige Tafel am Anfang der Wanderung, die habe ich gelesen, die der Niklaus Leuenberger kennt. Das ist ein grosser Held von meinem Heimatgebiet, wo ich herkomme und so. Bin auch auf der Wanderung gesehen, es geht relativ stotzig hoch dort, neben den Bergen, zwischen den Bergen durch. Und dann oben bin ich hergesessen und habe auf einem Bänkchen gesessen und das Telefon geläutet. Und ich habe es abgenommen und dran war ein Journalist von NZZ am Sonntag. Und es war Donnerstag und hat er mir gesagt, er habe meine E-Mails bekommen, die habe ihm jemand zugespielt und wir sind ja nicht gesetzestreu. Und er wird das am Sonntag veröffentlichen. Dass der Freikirchenleiter aufrufe gegen das Gesetz und das alles Mögliche. Und dann gefragt, was für E-Mails der er bekommen hat von mir. Dann hat er gesagt, das darf er nicht sagen, es sei Quellenschutz und so weiter. Er sagt mir auch nicht, wie viel und so weiter. Keine Ahnung. Und er, in dem Moment, dort oben auf dem Bänkchen, habe ich so gewisse Gefühle bekommen, wie der Niklaus Leuenberger damals gegen Bern. Und gegen die NZZ am Sonntag und ihm dem Journalist gesagt, ja, ich lasse jetzt mal so stehen, ich telefoniere mit meinem Mediensprecher und wenn ich dann am Ende von der Wanderung sehe, telefoniere ich ihm dann zurück. Und dann habe ich dort auf der Wanderung, anstatt gewandert, ein oder zwei Stunden auf dem Bänkchen verbracht und mit allen möglichen Leuten telefoniert. Unter anderem mal mit meinem Mediensprecher, was wir jetzt machen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben keine Ahnung, was der alles weiss. Er hat sehr wahrscheinlich einfach Entwürfe von uns bekommen, die wir unter den Freikirchen, unter den Gemeindeverbänden verbreitet haben. Um mal eine Rückmeldung zu bekommen, hat die jemand den Medien zugespielt. Und wir haben auch abgemacht mit dem Mediensprecher, wir liefern ihm alles. Also unsere jeglichen Entwürfe, unsere alle E-Mails, die wir geschrieben haben in den letzten Wochen, damit er sich ein umfassendes Bild machen kann. Und dann, als ich im Sörenberg angekommen bin, habe ich den Journalisten wieder angerufen und gesagt, ja, ob wir einen Deal kann ich machen zusammen. Ich liefere ihm alle Unterlagen, dafür kann ich noch in den Zeitungsbericht hineinschauen, bevor er veröffentlicht. Und seine Antwort ist natürlich, das geht nicht, die Zeitungsberichte geben wir nicht vorher rausgeben und so weiter. Aber wenn wir schon so offen sind, dann können wir rechnen mit einer guten Berichterstattung. Was ist dann gestanden im Bericht? Freikirchen opponieren gegen Zertifikatspflicht, also er hat uns öffentlich unterstellt, dass wir gesetzlos sind und so eigenwillige Interpretation nicht gesetzestreu. Und bei mir ist angekommen, ja, was kann ich überhaupt noch sagen? Ich habe dann in dieser Zeit hunderte von E-Mails an Freikirchenleiterinnen und Leiter geschickt. Ich habe hunderte von Mails an Pastoren geschickt. Und immer in dem Gefühl, was kann ich noch sagen und was wird weitergeleitet? Das ist das zweite Mal, dann ist noch das zweite Mal passiert, wo Sachen von mir in die Medien raus sind, weiterverbreitet worden sind. Und so das Gefühl, was darf ich, was kann ich noch sagen? Und das ist für ganz viele Leute mittlerweile in der Schweiz so ein Gefühl, was sie immer wieder bei sich haben. Ja, was darf ich noch öffentlich sagen? Ich mache ein Beispiel von einem Artikel von einem SVP-Mitglied, der sagt, er wisse nicht mehr, ob die Meinungsäußerungsfreiheit in der Schweiz noch gäbe, vor allem wegen der Antirassismusbestimmung. Es wird beklagt, dass wenn man politisch etwas sagt, dass man juristisch könnte belangt werden. Und er hat die Angst, ja, darf ich denn noch alles sagen? Ich mache ein Beispiel aus Deutschland, das ist nicht aus der Schweiz. Das ist aus einer Umfrage aus Deutschland, wo sie gefragt haben, ja, befürchtet ihr Konsequenzen, wenn ihr etwas öffentlich sagt? Ihr müsst nicht die ganze Tabelle lesen, es geht mir nur darum, ein Bild zu zeigen. Hier drauf ist der rot, der blaue Bereich zeigt, das könnte wirklich eintreten. Jetzt geht das nicht, das ist kein Problem. Es könnte wirklich eintreten. Also wenn man etwas sagt, könnte es negative Reaktionen geben. 42% haben den Eindruck, wenn sie gewisse Sachen sagen, könnte das zu negativen Reaktionen in ihrem Umfeld, in ihrem Freundeskreis, in ihrer Verwandtschaft, in ihrer Arbeitsstelle führen. Nur 41% haben in Deutschland noch den Eindruck, man könnte alles sagen. Das ist die Situation, die wir zurzeit haben, nicht gerade in der Schweiz, aber einfach in unserem Nachbarland. Und mehr färbt das, was wir in Deutschland an aufgeheizter Stimmung mitbekommen, auch auf die Schweiz ab. Ich möchte das nächste Beispiel anführen. Am 10. September von diesem Jahr ist Charlie Kirk in den USA umgebracht worden. Schon mal, wenn ich den Namen nenne, ich habe mich in der Diskussion auf den sozialen Medien zu ihm auch beteiligt. Schon mal den Namen zu nennen, hat zu einem Shitstorm geführt. Entweder auf dieser Seite oder auf dieser Seite. Du hast praktisch können sagen, was du wolltest. Alle haben eine Meinung dazu. Alle haben gewusst, so darf man nicht oder so darf man oder so muss man oder so kann man. Er hat mit 18 schon angefangen, öffentlich an der Universität zu diskutieren mit den Leuten. Klar hat er Meinungen gehabt, die ich jetzt nicht alle teile, wo ich muss sagen, ja, ich würde es vielleicht nicht gleich machen. Aber er hat die Meinungen auch öffentlich geteilt mit den Studentinnen und Studenten an der Universität, wo er auftreten ist. Bewertung über ihn führt so zu einer Schere im Kopf. Dass wir immer den Eindruck bekommen, was passiert jetzt, wenn ich das sage. Und jetzt komme ich aus dem Emmental. Der sagt mir erstens allen du und Bern ist sehr weit weg. Und darum hoffe ich, heute nicht dürfen zu gewinnen für 3 Punkte. Das Erste, wenn wir über das gesellschaftliche Klima reden, dann ist das aufgeheizt. Lieb trotzdem. Das ist mein erster Punkt, den wir anschauen werden. Christen haben einen besonderen Auftrag, der 2. Punkt. Erzähl gern. Das 3. Wähl deiner Wort freundlich und salzig. Red heilend. Das gesellschaftliche Klima ist aufgeheizt. Ein Politikberater aus Deutschland hat es kürzlich wie folgt gesagt. Differenzierte Stimmen haben es schwer. Neutralität wird als Schwäche ausgelegt. Nachdenklichkeit als Verrat. Warum diese Aufgeheiztheit und wie gehen wir damit um? Nach diesen Bezügen aus meinem Leben und ein bisschen aus der Gesellschaft möchte ich mir einen Blick werfen in die Bibel. Weil ich den Eindruck hatte, die Bibel ist so ein gesellschaftliches, nahes Buch. Und sie hat das schon alles mal durchgemacht. Wir hatten eine Situation zur Zeit, wo Jesus gekommen ist und nachdem, dass er von dieser Erde weggegangen ist, die politisch unglaublich ähnlich ist der heutigen. Man hat ein Weltreich gehabt, auch jegliche Sprache geredet, das war politisch aufgeheizt. Wer ist jetzt wirklich der Kaiser? Ist es der in Rom oder der Herodes in Jerusalem? Wer hat zu sagen? Wer will die Anbetung und so weiter? Es war eine ganz ähnliche, aufgeheizte Situation. Dort drin gibt es einen Vers, der das spannend beschreibt im Neuen Testament in Epheser 5, Vers 16. Dort heisst, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ich unterrichte nebenbei noch unter Theologiestudenten, 50%, wo ich so Mitarbeiterführung und Selbstführung und so weiter. Das ist einer von den Versen, die ich immer wieder anschauen muss. Das hat aber nicht sehr viel zu tun mit Zeiteinteilung. Das bekommen sie manchmal den Eindruck, weil sie so wahnsinnig viele Aufgaben haben, sie sind wahnsinnig in ihrer bösen Zeit drin, mit den Leistungsnachweisen, die sie müssen schreiben und Prüfungen, die sie müssen machen müssen. Aber das ist nicht damit gemeint. Der Paulus meint hier damit, dass es eine Zeit ist, die uns alles abverlangt. Eine Zeit ist, die nicht neutral ist. Wir Schweizer haben häufig den Eindruck, ja, die Welt, in der wir drinnen leben, sei neutral. Sei ohne das Böse. Ohne, dass böse Absichten dahinter sind. Und das ist das, was hier der Paulus sagt. Die Zeit, in der wir drinnen sind, ist anspruchsvoll, weil sie durchsäuert ist, auch vom Bösen. Die Zeit ist böse. Und zu was führt die böse Zeit? Und zu was führt die böse Zeit? Sie führt zu diesem Vers hier. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Die Jünger damals waren brennend daran interessiert, was wird die Zukunft bringen. Was kommt in der Zukunft? Das ist eine brennende Frage auch noch heute unter den Menschen. Ja, was kommt morgen? Was kommt in der Zukunft? Und dann machen wir uns Sorgen. Jesus fährt den Vers hier viel weiter voran in Matthäus 24. Er fährt damit an, dass er beschreibt, wie schön der Tempel in Jerusalem von den Leuten in Jerusalem und in Israel gefunden wird. Wie staatlich der Tempel ist, den sie gebaut haben. Wie wichtig das ist für ihr Selbstverständnis. Die Menschen haben damals schon politische Stabilität gesucht. Sie waren beeindruckt von grossen Sachen. Sie waren beeindruckt gesehen, wenn der Herodes damals den Tempel gebaut hat und den so gross geschonnen hat und wichtig geschonnen hat. Und dann wissen wir, wie es ausgegangen ist. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. 70 nach Christus ist Realität geworden, was er angekündigt hat in Matthäus 24. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Die Zukunft wird so aussehen, dass ihr aus Israel müsst wegziehen, vertrieben werdet. Und so weiter. Er sagt dann, Krieg, Hunger, Erdbeben, Machtkämpfe, das ist das, was Jesus voraussieht. Und im kleinen Kreis unter seinen Jüngern, hier in Matthäus 24, seinen Jüngern sagt. Auch die Kirche geht nicht einem Triumph entgegen, sondern schwere Krisen, Verfolgung, Hass und Tod steht den Jüngern bevor. Das sagt Jesus in Matthäus 24. Und Jesus sagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Ich war vor ein paar Wochen in Indien gesehen. Wir haben verfolgte Christen besucht in Indien. Und so, dass der Moment, was sie uns erzählt haben, was das ausmacht, wenn sie irgendwo von Jesus erzählen, öffentlich, und er wissen, wenn eine falsche Handyaufnahme gemacht wird, wird das weitergeleitet an die Hindu, die Religionspolizei, und dann werden sie vorgeladen. Und prompt war es so, zwei Wochen später, als wir wieder daheim waren und unsere Freiheit in der Schweiz geniessen konnten, hat uns einer der Pastoren geschrieben, jetzt habe ich gerade, er ist dann gerade unterwegs für einen Jugendgottesdienst, hat jemand aufgenommen auf dem Handy, ist weitergegeben worden an die hinduistische Religionspolizei und er ist verhaftet worden aufgrund von dem, was er gesagt hat. Machtsymbol, wo hier angegeben werden von Jesus, was den Leuten damals Stabilität gegeben hat. Und Jesus sagt, nein, das wird noch nicht Stabilität geben, das ist eine Täuschung. Das, was für euch so täuschend stabil ist, das kann vergehen durch Hunger, durch Verfolgung, durch Krieg, durch was auch immer. Auch wir sind nicht gefeit davon, vor so Täuschungen, dass wir den Eindruck haben, ja, unser Leben sei so sicher. Eine von den Enttäuschungen, die uns Sicherheit geben will, ist der Konsum. Die Art und Weise, Sachen zu konsumieren. Wir kommen gerade von Black Friday her, vom Freitag, von den grossen Aktionen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, bei 20 Minuten ein bisschen die Beschreibungen zu lesen. Nicht nur die Beschreibungen, die angepriesen werden, was es wieder für Aktionen gibt. Die sind gewaltig gewesen, also dass sie alle möglichen Wunschprodukte werden angepriesen. Schon heute die wichtigsten Weihnachtsgeschenke. Greif zu und hol dir die unschlagbaren Deals auf Laptops, Gaming, Smartphones, Fernseher und so weiter, bevor die beliebtesten Angebote weg sind. Wird ganz bewusst eine Täuschung kreiert, wird jetzt nicht zuschlagen, dann bist du auf der Ebene vom Verlierer, dann verlierst und hast die Stabilität und die Zukunft gar nicht. Und er hat 20 Minuten sich Mühe gemacht, Leute zu interviewen. Und da bin ich schon erschrocken, als ein 17-Jähriger erzählt, jetzt habe er gerade 1'000 Franken ausgegeben. Und er geht jetzt noch nicht gerade her, er muss noch ein paar Sachen haben. Und er denkt, da rechne ich so aus, wie viel Lohn habe ich als 17-Jähriger? Ja, vielleicht 400, 500 Franken im Monat. Das waren vielleicht 2 oder 3 Monatslöhne, die er ausgegeben hat, einem oben. Täuschung, die uns sagt, wir sind ein stabiles Umfeld. Wer hat vor ein paar Jahren gedacht, dass mal so eine Corona-Pandemie kommt? Und kaum ist die weg, ist der Ukraine-Krieg gekommen, die Energiekrise und so weiter. Man hat manchmal den Eindruck, wir stolpern von einem eine Krise in die nächste. Wir sind in einem bewegten Umfeld. Und Matthäus 24 sagt uns 2 Sachen. Auf der einen Seite sagt sie uns, es ist Gesetzlosigkeit da und auf der anderen Seite Lieblosigkeit. Das hat manchmal auch einen Zusammenhang. Umso mehr man Gesetzlosigkeit sieht, umso stärker greift Lieblosigkeit um sich. Ich habe manchmal auch Mühe, die Medien zu lesen, weil ich die Gesetzlosigkeit ja sehe, wenn man die Medien liest. Oder dann liest man, es hat einer mit einem Axt im Zug Menschen umgebracht. Oder Jugendliche haben andere Jugendliche zu Tod geschlagen auf der Straße. Gesetzlosigkeit und er führt das zu Lieblosigkeit. Dass wir gar nicht mehr Liebe haben für die Menschen, die um uns herum sind, gar nicht mehr Liebe haben für sie. Ich weiss nicht, wo ihr gefährdet seid. Ich bin mehr am Punkt Lieblosigkeit gefährdet als am Punkt Gesetzlosigkeit. Als die NZZ den Artikel gebracht hat, der Freikirchenverband ist nicht mehr gesetzestreu, das hat mir mehr als eine schlaflose Nacht gegeben, weil mir das wichtig ist, im Schweizer Gesetz nachzugehen und das einzuhalten. Gleichzeitig merke ich, dass die Lieblosigkeit aber viel schlimmer ist, wenn wir nicht mehr gern haben. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Christen haben einen besonderen Auftrag. Erzähl gern. Ich möchte dazu auch Vers lesen aus der Bibel. Geht in die ganze Welt und verkündet der gesamten Menschheit das Evangelium. Da drin, hinter dem Wort verkündet, steht das Wort, das man Herolden übersetzt. Als ein Meldenläufer wird geschickt an einen Ort her im Auftrag von einem König und meldet das, was ihm der König sagt, in diesem Gebiet hin. Und erzählt das, was ihm der König gesagt hat. Haargenau das. Also er hat Autorität. als Herold, als Verkündiger, als der, der erzählt. Und zwar die Autorität vom König. Das ist der, der hinter ihm steht. Er macht eine öffentliche Aussage. Und zwar ist das damals im Römischen Reich so gesehen, dass er das auf dem Stadtplatz, auf dem Dorfplatz, mit drinnen gemacht hat, so dass alle hören können. Und er musste treu sein, das Dritte, treu sein zu der Botschaft, die ihm der König gesagt hat. Er hat gar keine, er hat plötzlich dürfen sagen, ja, da ist mir noch ein Witzsinn unterwegs und der erzähle ich jetzt auch noch. Nein, er hat wirklich nur das gesagt, was ihm der König gesagt hat. Und es war immer eine gute Nachricht gewesen. Er ist mit etwas, was ihm der König beauftragt hat, mit meistens einer Siegesnachricht, dass sie bei der Schlacht gewonnen haben. Unglaublich gute Nachricht. Ich möchte mit euch jetzt an dieser Stelle ein Beispiel teilen, wie mir das häufig geht, wenn ich in den Medien oder in der Öffentlichkeit, manchmal auch in der kirchlichen Öffentlichkeit, davon erzähle, dass Jesus die beste Botschaft ist. Ja, vor zwei Wochen ist EcoTalk zu mir gekommen. Das ist die Wirtschaftssendung, die bei SRF am Montagabend läuft. Und zwar wollten sie eine Sendung machen, wie geht die Landeskirche mit ihren zusammenbrechenden Mitteln und Mitgliedern um. Also wie gehen sie damit um, dass bei ihnen immer wie weniger Leute in die Kirche kommen und immer weniger Mittel vorhanden sind. Und sie wollten dazu einen Einspieler machen mit den Freikirchen, was die Freikirchen besser machen. Das ist natürlich relativ arrogant. Das war aber nicht meine Idee, sondern SRF seine Idee, die den Eindruck hatte, die Freikirchen machen es besser. So die Übungsanlage von EcoTalk. Also sie sind 20 Minuten zu mir am Arbeitsplatz auf der Krishona in Basel gekommen und haben mich gefilmt und gebracht, haben sie von diesem 20-minütigen Interview ungefähr 1,5 Minuten. Das ist normal. Meistens bringen sie die schwierigsten 1,5 Minuten. Das Mal haben sie wirklich gut gebracht. Und ich konnte in diesem Interview sagen, warum ich den Werdegang und Sie von der Freikirche zukunftsorientiert halte. Und wie wir uns finanzieren und so weiter. Das ist ganz kurz gesehen. Und wir schauen den Ausschnitt gerne miteinander an und ich sage dann zwei, drei Sachen noch dazu.
Auf Instagram, wir streamen unsere Gottesdienste streamen per Livestream. Also man kann von daheim aus einen Gottesdienst miterleben, kann ein Teil sein von diesem Gottesdienst. Vielleicht sogar über Monate oder über Jahre, wo man das beobachtet, wo man hineinschaut und dann sich irgendwann entscheidet, weil Kirche auch Gemeinschaft ist, Kirche ist Beziehung, dass sie dann vor Ort kommen kann schauen und so ein Teil werden von der Freikirche, die sie vorher per Livestream noch mal kennt haben. Von dem her nutzen wir die modernen Mittel alle.
Wie finanzieren sich Freikirchen?
Freikirchen leben von Spenden, die man gibt, in die örtlichen Freikirchen, die man dazugibt. Das ist nicht Steuern, Kirchensteuer. Und dementsprechend weiss man, für was man das Geld gibt. Man gibt es für Pastorin oder Pastor vor Ort. Und gibt es für Unterhalt, für Projekte, Kirchenentwicklung, national und international. Und das gibt eine Nähe. Und man weiss, für was man es gibt. Und das gibt ungefähr einen Betrag, für jetzt, wenn man eine vollzeitliche Angestellte hat, in einer Kirche von ungefähr 120.000 bis 150.000 Franken pro Freikirche.
Wie geht es Ihnen finanziell?
Klar haben Freikirchen auch zu kämpfen mit Spenden. Aber wir sind viel eher nach bei den Leuten, nach bei dem, was die Bedürfnisse der Leute sind. Und dementsprechend fällt es vielleicht ein einfacher, etwas geben, weil man sieht direkt, für was man gespendet hat.
Genau. Der folgende Abschnitt, bin mir bewusst, dass ich jetzt etwas angreifen werde. Das ist aber bewusst vom Fernsehen so gemacht worden. Man sieht die Reaktion von einer Landeskirchenvertreterin auf diesen kurzen Input. Der Redakteur hat nur wollen, so hat es mir mindestens im Voraus geschildert, nur wollen ein Beispiel zeigen, wie es andere machen und was sie daraus lernen können. Und so war die Reaktion darauf.
Also online, auf den sozialen Medien, das ist sicher auch so ein bisschen ein Trend. Und da habe ich noch gelesen, es gibt einen regelrechten Bibelboom. Also offenbar kaufen die Leute wieder viel mehr Bibeln. Also es gibt ja schon noch einiges an Potenzial jetzt auf der katholischen Seite. Was Was ist die Strategie?
Also ich denke, im Bereich Social Media haben wir sicher noch Potenzial, wo wir uns verbessern können. Das ist ganz klar. Ich finde es ein bisschen schwierig, die Freikirchen unmittelbar mit den Landeskirchen zu vergleichen, weil es wirklich eine andere Struktur ist. Die funktionieren völlig anders. Wir haben auch ein viel größeres Aufgabengebiet. Wir sind viel breiter aufgestellt, viel breiter gefächert und haben dadurch durch dieses Mehr an Aufgaben auch ein Mehr an Ausgaben. Also deswegen finde ich diese Vergleiche schwierig und ich möchte auch hier an der Stelle nicht alle Freikirchen über einen Kamm scheren. Die sind sehr unterschiedlich. Es gibt Freikirchen, die haben eine recht bestimmende Akquise-Methode für Mitglieder. Das ist dann wieder problematisch. Also die sind sehr missionarisch auch unterwegs. Das lehnen wir eigentlich traditionell ab und sind nicht missionierend unterwegs. Deswegen habe ich ein bisschen Mühe mit so einem direkten Vergleich. Man müsste dann im konkreten Fall...
Genau. Lass mich zwei, drei Sätze dazu sagen. Mir geht es nicht um Sabinenstauder, einfach, dass ihr mich richtig versteht hier. Sondern darum, dass in der Schweiz von den Landeskirchen, von gewissen liberalen Vertretern immer wieder gesagt wird, missionieren geht in der Schweiz nicht mehr. Keine einzige Kirche von uns gäbe es, wenn nicht unsere Gründerväter auch von katholischen Kirchen missioniert hätten. Wenn sie nicht die gute Nachricht von Jesus Christus weitergegeben hätten. Wenn sie nicht das so überzeugend auf ihrem Herz gedreht hätten, dass sie Hunderte, Tausende von Kilometern aus Tunesien auf den Weg gemacht hätten, in den Norden, nach Germanien und dort diesen Volksstämmen das Evangelium von Jesus Christus gebracht hätten. Missionieren wird immer unter Generalverdacht gestellt. Das ist gefährlich, das ist gegen Menschenrecht, das ist nicht richtig und so weiter. Mein Eindruck ist, wenn ich in die Bibel hineinschaue, dass wir eine unglaublich gute Nachricht haben. Wenn ich jetzt vor Weihnachten, Advent, mit der Feier von Jesus, wo wir Weihnachten feiern, davon ausgehen, dass er vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist, als kleines Kind. Ich frage mich manchmal, wo da die Gefahr drin ist. Man muss sich das mal ausbuchstabieren. Der ewige Gott, der alle Macht hat, der die Welt geschöpft hat in 7 Tagen, der alles durch sein Wort ins Leben gerufen hat, schickt ein kleines Baby auf die Welt. Und das kleine Baby entwickelt sich zum gesetzestreuen Jod, wird Zimmermann, nimmt den Auftrag von Gott in der Öffentlichkeit wahr, geht den Weg ins Kreuz und stirbt dort für uns. Eine grössere Versagensreligion gibt es gar nicht als Christentum. Der Gründer stirbt am Kreuz. Und nimmt die Schuld von uns allen Menschen auf sich. Unsere Zielverfehlung, dort, wo wir lieblos waren, dort, wo wir das Gesetz nicht eingehalten haben. Und dank Gottes Hilfe, 3 Tage später, steht er auf aus dem Grab. Und das ist so überwältigend neu, dass seine eigenen Jünger das gar nicht geglaubt haben. Die haben das gar nicht für möglich gehalten. Und das ist die gute Nachricht, die wir dürfen weiterverzählen dürfen. Und zum Beispiel, wie wir das vorher in diesem Video gesehen haben, das hinterlässt in unseren Köpfen den Eindruck, wir dürfen das nicht mehr sagen. Das ist falsch, wenn wir von der Mission, von dem Grossen, was Jesus uns geschenkt hat, erzählen. Und das gibt mir manchmal furchtbar zu denken. Und macht mir manchmal riesige Kopfzerbrechen, wenn ich zu tun habe mit Leuten, die mir das sagen. Und ich bekomme das häufig gesagt, der dürft ihr das nicht. Und das ist manchmal nicht einfach, auch bei dieser Sendung, wenn er Kommentare unten dran liest. Und liest, Freikirchen wieder, die missionieren und so weiter. Ich habe mich gefragt, wo in diesen 20 Minuten habe ich missioniert? Bei diesem Einspieler. Ich habe überhaupt nichts missioniert. Ich habe einfach erzählt, was wir machen. Wie wir die sozialen Medien brauchen, wie wir uns finanzieren, um durch Spenden. Und wie es uns geht, mit dem auf Spenden angewiesen sein. Das war alles. Und er hat die grosse Warnung vor dem Missionieren. Sollen wir dann nicht mehr? Ich möchte noch 5 Punkte mitgeben, wie wir es machen können. Wir machen das in der Gemeinschaft und in Liebe. In der Gemeinschaft heisst, wir machen das mit anderen zusammen. Wir sind verbunden mit der Gemeinde hier, mit der Gemeinschaft. Wir sind im Gebet mit Gott verbunden. Wir haben die Liebe als Kennzeichen. Das ist das, was Christus ausmacht, schon immer ausgemacht hat. An der Liebe wird man erkennen, dass wir Jesus nachfolgen und wird das Erkennungszeichen von seinen Nachfolgern sein. So heißt es in Johannes 13, Vers 35. Wir kommunizieren wahrhaftig und klar, ehrlich. Christen sollen ehrlich miteinander umgehen, ohne Lüge, Verleumdung oder verletzende Worte. Wir sollen klar und offen kommunizieren. Das Dritte, erbauend und ermutigend, das sagt uns der Thessalonicher Brief, geht ermutigende Worte weiter. Und das Vierte, über alle Grenzen hinweg. Und das Fünfte, gemeinsam im Glauben. Ich möchte diesen Punkt gerne abschließen mit einer Geschichte. Mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Das ist, ich bin mir bewusst, dass das ein bisschen, auf den ersten Moment eine abstruse Geschichte ist. Weil sie nicht so ganz in unsere heile Schweizer Welt passt. Sie passt gerade in das, was Christen zurzeit im Südsudan erleben. Hungersnot, schlimmste Kriegssituationen, wo Leute umgebracht werden, das ist, passt eher dorthin. Ich erzähle euch die Geschichte aus 2. Könige 6, Vers 24. Ich werde 2-3 Sachen nachher erzählen und 2-3 Sachen werde ich vorlesen. 2. Könige 6, Vers 24. Dort steht, einige Zeit später zog König Ben-Hadad von Syrien all seine Truppen zusammen, marschierte in Israel ein und belagerte Samaria. Und er gibt es in der eingeschlossenen Stadt eine grosse Hungersnot. Da wird beschrieben, wie teuer der Taubenmist noch ist und so weiter. Und dann kommt die ganz, ganz schreckliche Situation, dass zwei Mütter miteinander abmachen, dass sie den einen Sohn essen. Und der andere, der später dran kommt. Ganz, also unvorstellbar schrecklich die Situation. Aber das ist die Situation, die wir zurzeit haben im Südsudan. Das Kind zu Hunderten, zu Tausenden verhungern. Und die Leute, Mütter müssen zuschauen, wie ihr Kind sterben. Draußen, im Text heißt es weiter, im Kapitel 7, draußen vor dem Stadttor saßen 4 aussätzige Männer. Die sagten zueinander, eben aufgrund von der Hungersnot, was sollen wir hier noch sitzen und warten? In der Stadt herrscht Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir, bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also nicht ins Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist es auch egal. Hier wären wir sowieso gestorben. Dann, sobald es dunkel ist, machen sich die 4 auf den Weg und stellen fest, die Syrer sind geflohen. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon mal gehört in der Sonntagsschule. Oder und er gehen die 4 draussen in das Lager rein. Und was sie in diesem Lager sind von den Syrern, das Erste, was sie machen, sie schlagen sich die Bauch voll. Sie essen zuerst mal auf den richtig. Und er, was sie richtig gegessen haben, rafften sie alles Silber und Gold und Kleider zusammen und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Sie haben das dort verlochet. Und er, was sie das zweite Mal gemacht haben, heisst es dann, doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Und er heisst, dass die 4, so gut sie können, gerannt sind zum Stadttor und dort die Wächter getroffen haben. Und die haben da so eine unglaublich gute Nachricht gefunden, die Wächter, dass die alle in die Stadt rein sind und es überall erzählt haben. Der Einzige, was nicht geglaubt hat, ist der König. Der hat gesagt, das kann gar nicht sein, die Spinnen. Das ist unmöglich. Und dann haben sie ihm ein Ross gesattelt und rausgeschickt, um zu schauen, und es war wirklich so. Das ist eine unglaublich starke Geschichte aus dem Alten Testament, weil sie so viel von uns Menschen zeigt. Das Erste, was man sieht, ist die Hungersnot. Das ist der Zustand unserer Welt heute. Wir haben es zu tun, nicht nur mit einer Welt, die Hunger hat im Bauch, sondern auch Hunger hat in der Seele. Und am Ende ist eigentlich, wenn sie ehrlich sind zu sich selber. Und dann sehen wir das Beispiel, wie eine Lösung gefunden soll werden. Der eine Sohn wird geopfert, damit die andere Familie essen kann. Wenn wir ins Neue Testament gehen, zu Jesus gehen am Kreuz, finden wir genau diese Situation. Der eine Sohn von Gott hat sich geopfert, damit wir, die Jesus kennen, ewig leben können. Der zweite Sohn hat dann überlebt. Auch in dieser Geschichte hat der zweite Sohn überlebt. Und das ist die Gnade vom Evangelium, das Gute von der Nachricht, dass jemand anderes für uns gezahlt hat. Ja, da kann ich gar nicht anders, als das nicht verzahlen. Da können sie mir im Fernsehen noch lange sagen, du darfst nicht missionieren. Das ist schlecht. Das ist so eine gute Nachricht. Das Zweite, die Zerrissenheit von den Mächtigen, da will ich gar nicht gross aufgehen, das Wort vom Prophet. Und dann die gute Nachricht von den Aussetzungen. Ich verstehe sie ja so gut. Das Erste, was ich mache, ist den Bauch vollschlagen. Und zweitens, auch typisch menschlich, verlochen. Wenn du mal Schätze hast, dann musst du die verlochen. Das ist, ich finde die genau gleiche Geschichte im Neuen Testament mit dem Talent. Der eine geht sogar verlochen und so weiter. Lieber vergraben, als anderen davon erzählen. Das Evangelium wird erst dann lebendig in uns, wenn wir es weitergeben. Umso mehr wir es weitergeben, umso lebendiger wird es in uns. Die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nicht gemacht, wie beim Herolden, wie beim Verkündigen, dass wir sie für uns behalten, sondern dass wir sie weitergeben. Ich liebe die Verse. Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Und er geht sie, wenn wir uns unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns zurückkehren und im Königspalast alles berichten. Das ist so eine gute Botschaft. Dritter, was ich noch mit euch anschauen möchte, die letzten 10 Minuten. Wähl deine Worte freundlich und salzig. Auch dazu gibt es einen Vers aus der Bibel. Und zwar heisst es in Kolosser 4, Vers 6, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Seid immer freundlich. Das klingt jetzt also fast nicht allen. Also mir klingt das nicht immer, also wirklich nicht. Ich weiß nicht, der Paulus muss ein unglaublich freundlicher Mann sein, dass er das hat können sagen, seid immer freundlich. Nie unfreundlich, immer freundlich. Aber ich finde es so eine gewaltige Aufforderung heute. Wenn wir reinschauen in die sozialen Medien, sind aufgebaut auf Empörung. Nur auf Empörung. Wenn man Facebook nimmt, Instagram nimmt, TikTok nimmt, nur auf Empörung. Ich kann euch ein Beispiel machen aus meinem Leben. Ich habe kürzlich jetzt einen Artikel in der NZZ über einen furchtbaren Artikel aus meiner Sicht, über wo niedergemacht wurde, wie christliche Pflegeeltern zu ihren Pflegekindern schauen. Und zwar ist gesagt worden, dass christliche Pflegeeltern nicht geeignet sind, Pflegeeltern zu sein. Dabei ist der allergrösste Anteil von Pflegeeltern sind Christen. Es gibt gar niemand anderes mehr, der Pflegekinder hat. Und er hat mir das einfach verrückt gemacht und dann habe ich einen Leserbrief geschrieben und den eingereicht bei NZZ und dann gleichzeitig auf Facebook gestellt. Der Leserbrief hat innerhalb von kürzester Zeit 4'000 Leute gehabt, die das angeklickt haben und 300 Leute haben es kommentiert oder haben geliked und so weiter. Dann bin ich schon fast ein bisschen stolz gewesen und denke, das hat zu tun mit einem guten Leserbrief. Das hat aber nichts zu tun mit meinem gut geschriebenen Leserbrief. Sondern das hat nur zu tun, weil Facebook Empörung liebt. Und liebt, wenn man unfreundlich mit anderen schreibt. Wenn ich jeweils meine Kolumnen schreibe, wo ich die Leute versuche zu ermutigen, dann werden die, wenn es gut kommt, von 10 Leuten angeklickt. Und werden kaum beachtet, weil Facebook das nicht empörend genug findet, meiner ermutigenden Kolumne. Darum haben wir die Aufforderung, heute erst recht freundlich zu sein. Freundlich zu sein zu denen, die wir mit ihnen zu tun haben. Jetzt sagt aber der Text hier, und das finde ich spannend, freundlich und salzig gleichzeitig. Salzig heisst, es brennt und beißt. Das merken wir alle, wenn wir Salz in die Suppe tun oder Salz auf die Zunge nehmen oder Salz in eine Wunde streuen und so weiter. Das Evangelium brennt manchmal. Als mein Vater zum Glauben an Jesus Christus kam, ist gerade ungefähr in meinem Alter, vor 20 Jahren, mit 50, gut 50. Da ist er in eine Evangelisationsveranstaltung gegangen und er ist einer von den Gesetzestreuen in dieser Welt. Und er hat gesagt, das Evangelium von Jesus brauche ich nicht. Ich lebe gut genug, das brauche ich nicht. Ich brauche Gott nicht. Und er hat den Pastor das Thema gewechselt an einem Abend und hat darüber geredet, wie nicht Christen Christen enttäuschen können, weil sie Jesus nicht gern haben. Und mein Vater hockt hin und sagt, warum weiss der, was in meinem Herz vorgeht? Warum kennt er mich? Warum weiss der, dass ich eigentlich auf dem Weg bin, die Christen zu verachten? Und jetzt sagt er mir, ich bin noch schuldig daran, dass ich die verachte und Jesus nicht gern habe. Und das hat ihn so getroffen im Herz, dass er an diesem Abend für ist und gesagt hat, ich will mit dem Jesus leben. Und das war so unglaublich für ihn, diesen Schritt zu machen. Das Evangelium kann manchmal brennen und beißen. Wenn es uns sagt, darum gibt es manchmal Bibelverse, die uns brennen und beißen. Wenn uns gesagt wird, du bist ein Heuchler. Oder du hast versagt an der Lieblosigkeit. Oder wie die NZZ mir eben geschrieben hat, du hast versagt an der Gesetzestreue. Das beißt manchmal. Weiter hat Salz die Aufgabe zu konservieren, wiederherzustellen. Und Salz hat die Aufgabe, das Essen schmackhaft zu machen. Darum, wenn du das nächste Mal von Jesus erzählst, in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, in deinem Block, in deiner Wohnung, in deiner Altersresidenz, wo du heim bist, dann darfst du wissen, du machst dein Umfeld nahrhaft und schmackhaft. Du kommst im Auftrag vom König. Das ist das, was er uns zusagt. Und wenn das andere Missionieren nennen und sagen, das würden sie nie machen, ja, dann dürfen wir sagen, wir machen es im Auftrag vom König. Sie vielleicht im Auftrag vom Papst. Das ist jetzt nicht ganz vergleichbar. Hier wird gesagt, einem jeden eine angemessene Antwort. Das dürfen wir machen. Ich möchte meine Predigt gerne abschließen mit einem Beispiel. Ich war vor gut einem Jahr im Zug unterwegs gewesen, für Gott zu predigen. Ich bin morgen sehr früh, weil ich weit weg musste, über mein Predigtskript gebeugt und noch auswendig gelernt und angestrichen und geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, während dem Zug gefahren, der Zug, ich bin, weil es so viel früher war, der Einzige im ganzen Zug. Und dann habe ich gemerkt, dass jemand nebendurch läuft. Ein junger Mann gestolpert, einer ist nebendurch. Dann kommt er zurück, zweimal nebendurch, stolpert nebendurch. Dann das dritte Mal wieder. Und dann hockt er direkt mir entgegen. Und die haben mich schon aufgeregt, weil ich am Sonntagmorgen gerne meine Ruhe, ich sollte noch Predigt auswendig lernen. Ich hatte jetzt nicht unbedingt Lust gehabt, mit einem ziemlich betrunkenen jungen Mann, der den ganzen Zug leer war. Und dann hockt er vis-à-vis. Und dann hat er mir eine christliche Schrift, ein christliches Traktat, klebt er auf den Tisch und sagt, was meinst du dazu? Das ist mir bisher noch nie begegnet im Zug, dass mich jemand als Christ identifiziert habe, obwohl ich auch nicht gewusst, warum der jetzt gewusst hat, dass ich Christ bin und so weiter. Und dann fragt er, erklär mir, was drinnen steht. Und dann habe ich kurz versucht zu erklären, was die gute Nachricht ist von Jesus. Er hat nicht sehr viel Sitzleder gehabt. Das ist nach 2-3 Minuten, ja, wirklich um ein paar Minuten Zeit gehabt, und er ist schon wieder aufgekumpelt und weiter im Zug. Aber seither, jedes Mal, bevor ich Zug einsteige, bete ich, dass Gott die Gelegenheiten braucht, die er manchmal führt. Und häufig, wenn ich im Zug fahre, denke ich auch an einen jungen Mann und denke, dass das, was er jetzt Traktat mitgenommen hat, dass er das noch liest. Weil vor der Gründung, hat er mir erzählt, ist er angekommen in der Schweiz. Er ist Telekom-Vertreter, er hat einen guten Beruf. Aber daheim hat er gesagt, wenn er jetzt heimgeht, betrunken, wird ihn der Vater abschlagen. Das ist die Situation, in der er drin ist. Und darum hat er die gute Nachricht von Jesus gebraucht. Mit dem möchte ich gerne schließen. Mit diesen drei Punkten zum Mitnehmen. Lieb trotzdem. Auch wenn unsere Zeit aufgeheizt ist. Auch wenn es böse Zeit ist. Lieb trotzdem. Und das Zweite, erzähl gern von Jesus. Und das Dritte, red heilsam. Salzig und wahr. Merci vielmals.